So, wir sind schon bereit, aber Frau Löwenhardt braucht noch einen Augenblick.
Weil sie immer alles perfekt machen möchte.
Da kommen gerade die nächsten Angebote rein. 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen.
Schnell gezählt. Ja, hier sind wir wieder.
Bei?
Herzlich willkommen in Leonardas Empire, Dubai.
Worüber sprechen wir denn heute?
Ich glaube, wir haben heute ganz spannende Themen im Gepäck. Zum einen dieses Thema Immobilienblase, ist ja immer ein Thema.
Oha, Immobilienblase.
Ne? Ja, die platzt doch bald, die Immobilienblase. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Dann haben wir, glaube ich, noch mit am Start hier das ganze Thema Dubai im Vergleich zu anderen Metropolen. Richtig?
Mhm.
Und was haben wir noch Schönes?
Risiken,
Nebenwirkungen. Da war noch ein anderes Thema.
Wir wollten noch über Immobilien in Krisenzeiten sprechen.
Oh ja, Risiko und Nebenwirkungen. Okay.
Also
ja.
Immobilienblase, es gab ja mal eine.
Ja, eine Sache ist tatsächlich spannend. Wusstest du, noch ein kleiner Fun-Fact, das liebe ich ja, did you know, wusstest du, es gibt die Leute, die aus Deutschland kommen, die sagen immer, ich gehe jetzt Urlaub machen, sag mal Dubai. Wie sagst du Dubai?
Dubai.
Ah, er sagt's richtig. Weil der Deutsche, der nach Dubai kommt, der sagt, ich gehe jetzt nach Dubai. Ich gehe nach Dubai. Und der kleine Unterschied, das Richtige ist Dubai. Die Betonung. Es gibt sogar so ein kleines, dieses Dubai-I.
Also,
die Betonung liegt bei Dubai. Da weiß auch jemand, schon lange hier lebt.
Dubai heißt nicht Dubai, sondern Dubai.
Kein Scherz.
Ja.
Jeder, der das weiß, also siehst du gleich, wer es Kenner und nicht. Und wenn du so lange hier lebst, dann ist es schon so drin, Dubai. Aber die Leute, die neu sind, die sagen mal, ich gehe nach Dubai.
Okay.
Na, Leonardo, warst du wieder in Deutschland?
Und wenn man hier in Dubai was kaufen möchte, könnte man ja sogar sagen, Dubai, Dubai.
Dubai, Dubai. Aha. Richtig.
Ja, gut, also Immobilienblase. Das Jahr 2008, 2009, die Welt hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Was war passiert?
Ja, man darf natürlich nicht vergessen, weil die Leute mal mit dem Finger auf Dubai zeigen, dass natürlich diese Zeit oder 2008, 2009 natürlich die ganze Welt beeinflusst hat oder beziehungsweise getroffen hat. Und natürlich hat es damals, weil der Dubai-Markt natürlich ja sehr, sehr jung ist, Dubai natürlich auch sehr hart getroffen. Und da wir damals auch noch nicht diese ganzen Regeln und Regulierungen und Richtlinien und alles noch nicht gar nicht so gefestigt war, der Markt war ja noch recht jung, haben wir natürlich, wenn wir jetzt zurückgucken, einen absoluten Ausnahmezustand gehabt. Weil da hast du Autos am Flughafen gesehen, so ungefähr. Leute kennen ja diese Stories. Das ist komplett verrückt gewesen. Also was da passiert ist, das ist...
Erzähl.
Naja, ich war in der Zeit noch nicht da. Natürlich war ich noch nicht in Dubai. Aber die Geschichte ist, dass damals dieses Recht, man hat Freehold und man kann das einfach mal hier Immobilien und das gehört einem. Die Dinge waren noch anders. Wir hatten noch nicht mal dieses Treuehandsystem, dass man ein Treuehandkonto hat oder Escrow-Account hier in Dubai. Das ist der richtige Begriff. Das heißt, man hatte, oder die Story, dass eben da Autos einfach am Flughafen, die Leute sind dann zum Flughafen gefahren, haben ihre ganzen Luxusdinger da gelassen, ab in den Flieger und tschüss so ungefähr. Ja. Das, was da passiert ist, war natürlich schon, ich sag mal, prägend. Und seitdem, seit 2009, 2010, haben wir einige neue Richtlinien und die auch tatsächlich, ich sag mal, sehr, sehr wichtig waren mit diesen Regeln, die dann an dem, das ist halt das Schöne in Dubai. Dubai, passiert was ist nicht gut für Dubai, was nicht gut fürs Wachstum und für den Tourismus und für das Business ist. Und die reagieren halt gleich. Und das ist der Unterschied zu zum Beispiel Deutschland. In Deutschland fällt das Kind oft vielleicht mal im Brunnen und dann, wie können wir das jetzt wieder machen? Hier sehen die, okay, es ist nicht gut gelaufen, wir brauchen die Leute aber hier, was machen wir jetzt? Wie können wir die Leute wieder herkriegen? Und dadurch, ne, wir dürfen nicht vergessen, wir leben hier von Tourismus, wir leben hier von Immobilien und wir leben hier von Tech und Innovation. Das heißt, wir wollen natürlich mehr Menschen hierher kriegen. Wie kriegen wir das hin? Indem wir natürlich auch eine Sicherheit bieten. Das ist danach auch passiert. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt gab es ganz streng, sage ich mal, auch Richtlinien bezüglich dem ganzen Thema Treuhand. Das heißt, du als Bauträger musst für jedes Projekt, was du auf den Markt bringst, dieses Treuhandkonto haben, um dann auch den Investor zu schützen. Das ist ein Beispiel.
Das heißt, man konnte in dieses Treuhandkonto dann einzahlen und war trotzdem safe.
Ist. Nicht wahr, sondern ist. Das ist seit je und also seitdem eben so der Fall. Das heißt, wenn du jetzt kommst jetzt zu mir und sagst, du Leonardo, ich möchte jetzt hier eine Immobilie investieren. Ja, wie ist das denn in Dubai? Ist da mein Geld überhaupt sicher? Ne? Weil es ist ein arabisches Land und dann kann ich den Leuten erstmal sagen, ja, dein Geld kommt erstmal auf ein Treuhandkonto. Und das, wenn du für ein Projekt dich interessierst, was noch in Bauphase ist, eben noch ein Off-Plan-Projekt, dann ist das der Fall. Das heißt, du zahlst deine Raten auf dieses Treuhandkonto und auf diesem Treuhandkonto kann jetzt der Bauträger auch nicht einfach zugreifen und sagen, ach, ich habe jetzt mal Lust, irgendwie 10, 20 Millionen davon runterzunehmen und dann gucken wir mal, was da passiert. Nein, der Bauträger darf auch gar nicht einfach so darauf zugreifen, sondern auch immer nur prozentual einen kleinen Anteil. Und das Ganze wird geprüft und beobachtet und auch abgenommen vom Dubai Land Department. Das heißt, Dubai Land Department geht hin, checkt das Projekt und gibt dann immer phasenweise das Projekt also frei. Und dann darf der Bauträger zum Beispiel für Marketingzwecke prozentual was abgreifen von dem, um das dann nutzen. Aber damit ist für den Investor das Wichtigste, ist ja die Sicherheit.
Nun hat sich Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich damals von der Immobilienblase ja wieder erholt. Aber wenn wir jetzt die Millionenstadt mal vergleichen mit anderen Immobilien-Hotspots wie London, New York, Hongkong, wie schneidet da Dubai ab?
Ich glaube, der wesentliche Punkt ist der, dass Dubai natürlich eine sehr junge Stadt ist im Vergleich zu diesen ganzen anderen Metropolen, die hunderte Jahre alt sind und Dubai eben immer noch recht jung. Der Vorteil, den Dubai ganz klar hat, ist das steuerliche Thema, ganz klar. Die Dynamik, die wir hier im Markt haben, haben wir auch fast nirgends weltweit. Und wir sprechen ja hier wirklich von Dynamiken, wie man hat hier eine Wertsteigerung aktueller Markt irgendwo zwischen 8-10% oder auch mal mehr. Und eben auch dieses Steuerfreiheit und diese wirtschaftliche Wachstum. Also das wirtschaftliche Wachstum ist ja auch super, super wichtig, wenn man jetzt mal auf das Investment schaut. Das heißt, Dubai hat schon einige Vorteile, natürlich auch irgendwo Nachteile. Eben, dass der Markt dynamisch ist, kann auch ein Nachteil sein. Und letztendlich, wenn man da nochmal auf diese Immobilienblase zurückguckt, ist Dubai, wenn man jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, kennt diesen Bubble-Index, den wir haben, da ist Dubai die letzten 2 Jahre das erste Mal unter fairly valued, was so viel heißt, Dubai ist immer noch nicht im Bubble-Risiko. Wir waren sogar vor den 2 Jahren immer undervalued und jetzt das erste Mal fairly valued, was immer noch zeigt, dass der Index, Dubai Bubble-Index, da recht weit unten ist.
Und werden ja hier Häuser gebaut wie Sand am Meer, ja. Weißt du eigentlich, welche Großstädte noch mehr Hochhäuser haben als Dubai? An welcher Stelle Dubai in etwa so liegt?
Naja, wir haben ja in Tokio schon recht viele, natürlich New York. Jetzt überraschst du mich vielleicht noch mit irgendeinem tollen Insider-Tipp. Komm, da geht noch einer.
Was tippst du? Welche Großstädte haben noch mehr Wolkenkratzer als Dubai?
Singapur hat bestimmt, Tokio hat bestimmt, New York. Ja, das wären so meine.
Also.
Shanghai.
Die Top 3, die tatsächlich noch alle vor Dubai liegen. Platz 3, New York. Klar, ja? Manhattan. Platz 2, frag mich nicht, irgendwas in China. Irgendeine Millionenstadt. Und Platz 1, Hongkong.
Ja, wird doch richtig. Okay. Spannend. Ja, aber Dubai, wir brechen ja einen Rekord nach dem nächsten. Wir haben das höchste Gebäude, dann wollen wir nochmal irgendwie was. Also wir überbieten uns ja schon immer selber hier.
In Saudi-Arabien soll jetzt, glaube ich, der nächste Weltrekord gebaut werden. Dieses Gebäude soll eine Höhe von über 1 Kilometer haben.
Ich glaube.
Also wir kommen der Ozonschicht schon immer so Stück für Stück näher.
Ja, mal gucken, ob das dann auch stattfindet. Ich bin mit solchen Sachen immer generell etwas zurückhaltend. Solange ne, die Leute haben immer Pläne und hier soll gemacht werden, aber dass dann auch die Umsetzung kommt, solange das nicht 100% sicher ist, bin ich immer etwas zurückhaltend. Mal gucken.
Betteln sich die Staaten hier gegenseitig? Ja. Wer baut das höhere Bauwerk?
Klar, das zieht ja auch Tourismus an. Letztendlich dürfen wir nicht vergessen, dass Dubai natürlich wahnsinnig viel, das ist ja das, was so faszinierend ist. Ich sage mal, Dubai ist eigentlich keine Stadt, sondern Dubai funktioniert wie eine Firma. Wir sind eine Company und wir sind eigentlich nur Angestellte, weil die Stadt, die Planung, alles hat eine Strategie, alles hat einen Grund. Hier wird nicht einfach ein Brunnen irgendwo hingebaut, also wir haben ja diese Wasserstationen, alles hat einen Grund. Warum sind wir denn die 20-Minute-City? Dubai ist eine 20-Minute-City eigentlich, wenn man keinen Stau hat.
20 Minutes?
Hast du schon mal gehört?
Na?
Ja, Dubai ist eine 20-Minute-City. Das habe ich, ich glaube, schon vor 3-4 Jahren gesagt, dass du, egal wo du bist, ich sage mal, du bist zum Urlaub und deine Freundin fragt, du, können wir uns gleich mal treffen und du hast keine Ahnung, wo du bist, sag einfach 20 Minuten. Klar, wenn Stau kommt, dann ist das was anderes, aber Dubai ist die 20-Minuten-Stadt. Weil du musst mal darauf achten, egal wo du bist, in der Regel, wenn kein Stau ist, brauchst du 20 Minuten überall hin.
Gut, aber ansonsten, wenn Stau ist, brauchst du 20 Minuten für die nächsten 10 Meter. Na? Sag mal, wie erkennt man denn eigentlich eine Immobilienblase im Vorfeld?
Es ist eigentlich so einfach. Wie sagt man so schön, Trends erkennen, das ist ja mein Job. Und letztendlich ist es wie in allen Märkten, egal ob das jetzt Aktien oder auch andere Investments sind, ist es ja immer Angebot und Nachfrage. Und wenn ich sehe, Supply und Demand, es wird nur gebaut und gebaut und gebaut und gebaut und wir haben keine Abnehmer, spätestens dann sollte man aufpassen und überlegen, ob investiert man jetzt noch oder ist jetzt hier vielleicht eher mal Verkaufen angesagt oder vielleicht auch Halten angesagt. Und das sind natürlich Trends und deswegen ist es ja so wichtig, dass man Trends vorher schon erkennt, um das zu vermeiden.
Gibt es noch weitere Anzeichen?
Ja, klar. Ich meine, hier... Ich sag mal, die Preise, klar, irgendwo auch die Preise, die sich teilweise schon nach oben schrauben, wo ich sage, gewisse Lagen, die sind so überteuert, dass ich sage, sage ich auch zu meinen Investoren, es macht gar keinen Sinn, weil der Gewinn liegt beim Kauf. Wenn ich jetzt schon so hoch einsteige und irgendwie kaufe und die Leute meinen, sie machen da noch einen tollen Gewinn, das ist einfach nicht realistisch.
Das kann man beobachten in Dubai, dass sozusagen nicht vom Stadtkern aus immer weiter an die Stadtgrenzen gebaut wird, sondern hier gibt es halt Skylines an allen Ecken und Enden und dazwischen ist nichts. Warum ist das so?
Ja, wir haben ja in Dubai hunderte Bauträger, also Entwickler, und die versuchen sich natürlich alle irgendwie so ein Filetstück zu sichern, damit sie da ein tolles Projekt bauen können. Und wir haben natürlich die Master Developer, die größten, die bekanntesten, ne, wie sie heißen, dann Emaar und Meraz, Dubai Holding, Nakheel. Die haben natürlich erstmal Vorrang, die haben natürlich schon Namen gemacht und die sichern sich natürlich die Filetstücke. Und wenn du so ein neuer kleiner Bauträger bist, dann fängst du halt erstmal in GVC an oder in so kleinen gewissen Lagen, wo du halt als Bauträger dann auch abbauen darfst, weil nicht jeder kann einfach überall bauen, wie er lustig ist. Gibt's ganz klare Richtlinien und Vorgaben. Und um da auf die Frage zurückzugehen, warum haben wir da teilweise komplett leere, also Riesenflächen? Die gehören dann teilweise schon Bauträgern, die warten aber, die Preise gehen nach oben. Und irgendwann kommen sie mal auf die Idee, 10 Jahre später, lass uns doch mal ein Projekt drauf machen. Dann können wir halt einfach mal den 10-fachen Preis nehmen, ist doch super.
Und stecken viele staatliche Bauträger dahinter und dahinter wiederum steckt doch aber eigentlich wieder die Königsfamilie, oder?
Die Leute denken immer, dass alle hier staatlich sind oder viele staatlich sind. Eigentlich haben wir gar nicht so viele staatliche Bauträger in Dubai. Das ist tatsächlich 2, 3, die teilstaatlich sind, also auch Aktien gelistet oder Stockmarkt gelistet sind. Nicht unbedingt die Königsfamilie, aber ja, die größten haben wir irgendwo auch die Königsfamilie drin. Und ja.
Gehen wir mal von dem Worst Case aus. Eines Tages ploppt hier die nächste Immobilienblase auf. Wie sieht dann die Zukunft von Dubai aus? Und wie sieht dann die Zukunft der Investoren aus?
Lass mich mal eine Glaskugel gucken. Glaskugel sagt...
Ah, was sagt sie?
Die Glaskugel sagt... Und das ist wesentlich und das ist eines der wichtigsten Punkte, Was die Leute nicht sehen, ist, dass Dubai vor, sagen wir mal, 10 Jahren, 15 Jahren ein riesen, Spielfeld war für die Investoren. Das heißt, die Investoren, die aus aller Welt hierher kamen, ihr Geld reingepackt haben, ohne Emotionen, ne, rein damit irgendwie investieren. Und das wiederum ist natürlich gefährlich, weil das dann wieder ein Markt ist, der Investoren getrieben ist. Das ist kein gesunder Markt. Das ist gefährlich. Es ist wie ein Kartenhaus, das irgendwann zusammenfällt. Das heißt, es ist nicht gesund. Das wird nicht passieren. Das kann ich in meiner Glaskugel schon sehen. Warum? Wir in Dubai inzwischen mehr Residents haben, also Leute, die wie ich, die hier leben. Und mir ist es völlig egal, ob der Markt hoch geht, runter geht, seitlich, schräg, was auch immer. Ich will trotzdem hier leben. Und genau das ist der wesentliche, entscheidende Punkt, dass wenn irgendeine Bubble oder irgendein, ich sag mal, eine Krise passiert, können wir alle nicht sagen, was passiert. Aber eine Sache kann ich sagen, ist, dass diese Blase nicht platzen wird in diesem Sinne, dass es wieder so ist wie 2008, 2009. Weil natürlich hier die ganzen Menschen auch leben. Die haben ihren Lebensmittelpunkt hier, die Kinder gehen hier zur Schule, die arbeiten hier. Deswegen gehe ich ja nicht nur, weil in Deutschland irgendeine Blase platzt. Das kann ja in Deutschland, Frankfurt, ne, bestes Beispiel, Zürich. Ist ja nicht so, dass die Leute jetzt das Land verlassen deswegen. Warum?
Das Leben geht auch danach weiter.
Ja, man muss sich halt anpassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich eben vorbereitet, dass man eben eine Strategie hat, dass man einen Plan B hat. Und nicht einfach blind irgendwo Geld rein und ach, wird schon irgendwie gut gehen. Man muss eine Strategie haben, man muss einen Plan haben, man muss einen Plan B haben. Dann kann auch irgendeine blöde Blase platzen oder irgendwas passieren, was man nicht voraussehen kann. Aber dann hat man eben, ich sag mal, ein Backup.